Deutschlandfunk Interview.
Wir blicken in den Sudan. Dort führen die Armee und die paramilitärischen Rapid Support Forces, kurz RSF, seit fast einem Jahr Krieg gegeneinander. Tausende Menschen sind getötet worden und mehr als 8 Millionen Menschen auf der Flucht, wobei diese Zahlen immer wieder variieren, je nach Quelle. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen schlägt deshalb jetzt einmal mehr Alarm. Es drohe die schlimmste Hungerkrise im Sudan weltweit. Wer verfolgt da welche Interessen im Land auf Kosten der Bevölkerung und warum kommt keine Hilfe aus dem Ausland? Diese Fragen kann ich jetzt an Marina Peter richten, Vorsitzende des Sudan- und Südsudan-Netzwerks und eine langjährige Kennerin des Landes und der Region. Guten Morgen, Frau Peter.
Schönen guten Morgen, Frau Schmidt-Matern.
Frau Peter, ich habe es eben schon gesagt, das Welternährungsprogramm schlägt Alarm und hat diese Woche erklärt, die Kriegsparteien seien mitverantwortlich, dass die Hilfe nicht zur notleidenden Bevölkerung durchkommt. Welche Absicht steckt da dahinter?
Wir müssen als erstes immer konstatieren, dass beide Kriegsparteien eigentlich überhaupt keine Sympathien für die Zivilbevölkerung haben, trotz gegenteiliger Beteuerungen natürlich. Also ihnen ist es relativ egal, wie es der Zivilbevölkerung geht. Das hat man auch daran gesehen, dass immer wieder zivile Ziele angegriffen werden, dass ganz, ganz viele zivile Opfer da sind, wahnsinnig viele Vergewaltigungen und so weiter. Also Hilfslieferungen werden gerne dann zugelassen, wenn die eine oder andere Kriegspartei selber davon auch ein bisschen abschöpfen kann. Das ist in diesem Fall wohl nicht so nötig. Und wir haben weite Teile, die kontrolliert werden von der einen oder anderen Seite. Da ist es denen ist es dann wichtiger, dass Waffen ins Land gelangen als Hilfe für die Zivilbevölkerung.
Sehen Sie absehbar irgendeine Chance auf Entwicklung, sprich wenigstens den Schritt hin zu einer Waffenruhe zwischen den beiden Konflikt- und Kriegsparteien?
Gestern oder diese Nacht vielmehr hat ja gerade der UN-Sicherheitsrat besonders auf Drängen vom Generalsekretär einstimmig eine Resolution angenommen mit Enthaltung von Russland, dass man die Kriegsparteien drängt, einen Waffenstillstand zu schließen. Das ist besonders, weil ja am Montag wahrscheinlich der Ramadan anfängt, Montag oder Dienstag, also während des Ramadans wenigstens. Waffenstillstand ist die allererste Voraussetzung. Es gab da verschiedene Versuche schon, eigentlich seit Beginn des Krieges unter Vermittlung von Saudi-Arabien und den Vereinigten Staaten. Es gab die IGAD-Staaten am Horn von Afrika, es gab die Afrikanische Union, es gab aber eigentlich zu viele Initiativen. Also Waffenstillstand als allererstes Ziel. Es gibt jetzt eine sogenannte Bahrain-Initiative, also das Königreich Bahrain hatte im Januar beide Kriegsparteien zu Gast und viele erhoffen sich von dieser Initiative, dass die vielleicht ein bisschen zielführender ist. Aber ohne Waffenstillstand passiert überhaupt nichts.
Gelegentlich entsteht hier ja der Eindruck, dass die internationale Gemeinschaft diesen Konflikt, so schlimm, so brutal er auch ist, sozusagen vergessen habe, auch angesichts der Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, die viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Wenn ich Sie aber jetzt richtig verstehe, dann gibt es durchaus das Bemühen, auf internationaler Ebene zwischen den Kriegsparteien im Sudan zu vermitteln.
Ja, aber viel zu wenig und viel zu wenig entschlossen. Also wir in diesem Jahr jährt sich ja zum 30. Mal der Völkermord in Ruanda. Und wir müssen einfach konstatieren, dass 30 Jahre später, obwohl man sich verpflichtet hatte, in Zukunft die Zivilbevölkerung massiv zu schützen, überall, egal wo es passiert, müssen wir eigentlich ein Fundamentalversagen der internationalen Gemeinschaft konstatieren. Und das ist das Tragische. Weil es gibt immer so ein bisschen halbherzige Ansätze. Ganz sicher muss die Lösung eher in der arabischen Welt gesucht werden, weil arabische Länder unter anderem, also die Vereinigten Arabischen Emirate, aber auch Saudi-Arabien, Kriegsparteien unterstützen, auch Ägypten. Aber trotzdem müsste viel mehr Druck und öffentlicher Druck ausgeübt werden, auch von unserem Parlament, von Politikern. Da reicht es nicht, wenn eine Außenministerin sich mal für ein paar Stunden mit sudanesischen Flüchtlingsfrauen im Südsudan trifft. Das reicht nicht aus. Da muss es ganz andere Mittel geben.
Was zum Beispiel, was erwarten Sie konkret von der Bundesregierung?
Also zum Beispiel permanente Shuttle-Diplomatie. Wir haben zwar einen Horn von Afrika-Beauftragten, der sich auch bemüht. Wir haben auch von der EU eine Beauftragte, die sehr viel Shuttle-Diplomatie macht. Aber es gibt noch zu wenig konzertierte Aktionen. Also es muss viel mehr wirklich permanent drangeblieben werden. Und es darf nicht behandelt werden als ein Konflikt unter vielen, weil diese ganzen Konflikte, auch das, was wir im Moment im Roten Meer erleben, also die Angriffe der Houthis, hängen auch mittelbar mit dem Sudan zusammen, weil Sudan Konfliktpartei im Jemenkrieg war über Söldner.
Wäre eine internationale Friedenstruppe, wie wir sie ja in Teilen Zentral- und Westafrikas Einsätze dieser Art gehabt haben in den letzten Jahren, wäre das denkbar oder realistisch eine Forderung, die Sinn ergeben würde?
Im Moment noch nicht. Also wir haben der Sonderbeauftragte der Vereinten Nationen ist ja ausgewiesen worden aus dem Land, der deutsche Sonderbeauftragte und
Volker
Perthes. Es gibt einen Nachfolger, auch der muss meiner Meinung nach noch mehr tun, den Algerier Lamar. Aber so eine Friedensmission können Sie erst dann natürlich entsenden, wenn es auch sowas wie einen Friedensvertrag gibt. Also das können Sie jetzt ja noch nicht machen.
Beobachter sprechen immer wieder auch davon, dass beide Kriegsparteien und ihre beiden Anführer, diese beiden Generäle, Hemeti auf der einen Seite und Abdel Fattah al-Burhan auf der anderen Seite, dass die sich sozusagen, was ihre Macht angeht, in einer Art Patt befinden und dass deswegen dieser Konflikt auch so stillsteht. Ist das eine These, die Sie teilen würden?
Nicht unbedingt, weil die reguläre Armee, aus der ja praktisch diese Miliz hervorgegangen ist, beziehungsweise in die sie eingegliedert werden sollte, hat relativ wenig Bodengewinne, sage ich mal. Also die RSF kontrolliert weitere Teile. Es wird auch immer nur, wenn, über Khartoum und Darfur gesprochen. Es ist eine ganz schlimme Situation, auch zum Beispiel in den Nuba-Bergen, die gar nicht im Blick ist. Also da hat die RSF größere Stakes. Was beide
die Rebellen.
Die Rebellenarmee, Entschuldigung, ja. Was aber beide eint, ist, sind die wirtschaftlichen Interessen. Und da kommt besonders Gold ins Spiel. Und solange und die RSF hat fast die ganzen Goldminen unter ihrer Kontrolle. Und damit natürlich unermessliche Geldmittel, um Nachschub an Waffen und vor allen Dingen, um Söldner bezahlen zu können, die in großer Zahl auch aus dem Südsudan und aus der Sahelregion kommen.
Frau Peter, wir haben nur noch eine gute Minute mit der Bitte um eine knappe Antwort. Noch der Blick zum Schluss auf eine geplante Geberkonferenz Mitte April in Paris für den Sudan, ausgerichtet von Frankreich und Deutschland. Erwarten Sie sich da einen neuen Vorstoß für Frieden im Sudan?
Vielleicht nicht unmittelbar für Frieden, aber erstmal um humanitäre Hilfe leisten zu können und vor allen Dingen auch Unterstützung zu geben an die vielen, vielen Sudanesen im Land selber, die selber versuchen, ihren Mitmenschen zu helfen. Also da muss noch viel mehr gemacht werden und wir hoffen am Rande dieser Konferenz, dass auch politische Gespräche weitergeführt werden.
Einschätzungen von Marina Peter. Sie ist die Vorsitzende des Sudan- und Südsudan-Netzwerks, eine langjährige Kennerin des Landes und der Region. Frau Peter, vielen Dank für dieses Interview heute früh im Deutschlandfunk.
Ja, danke Ihnen für den Anlass.